Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Gideon, mein Geist kommt über dich. Ich habe einen Auftrag.
Oh, ich glaube, Gott hat wieder zu mir gesprochen. Er will bestimmt, dass ich meine Sippe zusammentrommel. Und die Stämme Israels. Genau, dann könnten wir gegen die Midianiter kämpfen und sie besiegen. Vater, wie viele Menschen haben wir in der Sippe, die gegen die Midianiter kämpfen können? 3.500 Leute. Wow, kannst du sie gut ausrüsten und gleich auf den Weg schicken? Vielen Dank. Hallo, Stamm Manasse. Hier ist Gideon. Mit wie viel kampffähigen Leuten können wir von euch rechnen? Wir wollen gegen die Midianiter antreten. Boah, 10.000 Leute. Das ist toll. Gib ihnen gute Waffen und schick sie gleich rüber zu mir. Wir brauchen jeden Mann. Vielen Dank. Also 3.500 und 10.000 und 7.500 von Asser und 6.500 von Sebulon und 4.500 von Naphtali. Boah, das macht 32.000 kampffähige Leute. Das können wir schaffen.
Gideon, das sind viel zu viele Soldaten.
Herr, wieso? Ich bin doch froh um jeden, den ich zusammentrommeln konnte. Die Midianiter und Amalekiter sind doch mehr als viermal so viele wie wir. Das wird doch eh schon knapp.
Gideon, 22.000 deiner Soldaten haben Angst. Lass sie nach Hause gehen.
Was? Bist du... was hast du gesagt?
Schick sie nach Hause. Sie fürchten sich und können sowieso nicht richtig kämpfen.
Moment. Das sind mal 100 durch... 68,75% der Truppe? Und die soll ich nach Hause schicken? Was soll ich denn ohne sie machen? Dann haben wir doch überhaupt keine Chance. Okay. Aber du bist der Boss. Naja, dann bleiben hier noch 10.000, das sind 31,25%. Naja, das ist immerhin noch im zweistelligen Bereich. Können wir schaffen.
Gideon. Es sind immer noch zu viele Leute. Wer am Fluss wie ein Hund mit der Zunge trinkt, den behalte. Die anderen schick nach Hause.
Was? Jetzt verstehe ich echt gar nichts mehr. Die wie ein Hund schlabbern, die soll ich behalten? Das sind doch höchstens 300 Leute. Das macht, Moment... 0,9375%. Unter 1%. Das macht mir jetzt aber 100% Angst.
Gideon, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Wir machen das anders. Deine 0,9375% blasen Posaunen und schlagen auf Tonkrüge. Und dann vertraust du mir einfach mal, du großer Held, zu 100%. Okay? Und schaust, was passiert.
Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber wir haben gewonnen. Mit 100% Vertrauen haben wir 100% gewonnen. Was ein Erfolg!
Habe ich doch gesagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken.
Ja, vielen Dank für das wunderbare Anspiel. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Nicht im Buch der Richter, aber im Buch Jesaja. Und ich finde, das passt doch. Das passt doch zu Gideon. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Die Bibel ist darum, ja, wie so ein Einführungskurs in göttliches Denken. Da wird so ein großer Umdenkprozess beschrieben. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um. Meta, noaite heißt es da. Luther übersetzt das mit tut Buße. Aber genau übersetzt heißt das Meta, hinter und noein, denken. Also hinterher denken, nachdenken, mein Denken in Frage stellen, erkennen, dass ich bisher falsch gedacht habe. Durch Jesus zu einer neuen Sicht der Dinge kommen. Umdenken ist angesagt, denn Gott denkt anders. Gott denkt anders zum Beispiel über Helden. Gottes Helden sind anders. Wir haben Gideon ja schon letzte Woche ein bisschen kennengelernt. Gideon, diesen Angsthasen. Gideon, diesen Zweifler. Und natürlich ist da die Frage, warum sucht sich Gott diesen kleinen Gideon als Anführer seines Volkes aus? Macht Gott da nicht einen strategischen Fehler? So für eine Führungsperson, da braucht es doch den Besten, oder? So denken wir. Da braucht es den Stärksten, da braucht es den Mutigsten, da braucht es den Coolsten, da braucht es den Charismatischsten, da braucht es den Attraktivsten. Doch Gideon ist das eben nicht. Er ist alles andere als der geborene Held. Im Gegenteil, das werden wir auch nächsten Sonntag nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen. Doch Gott setzt auf ihn. Und Gideon ist in der Bibel keine Ausnahme. Das nächste Mal, wenn du denkst, dass Gott dich nicht brauchen kann, weil du eben nicht so der Held bist, dann denk mal an folgende Personen. Noah ist ein Trinker. Abraham ist zu alt. Isaak ist ein Phlegmatiker. Mose hat gestottert. Simson ist ein Frauenheld. Rahab eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus sind zu jung. David hat eine Affäre, ist ein Mörder. Elia ist selbstmordgefährdet. Jona rennt von Gott weg. Die Frau am Jakobsbrunnen ist mehrfach geschieden und wieder verheiratet. Martha macht sich viele Sorgen. Die Jünger schlafen beim Beten ein und Petrus verleugnet Jesus. Und das ist nur eine kleine Auswahl davon. Die zeigt, Gott hat nicht so Probleme mit den Schwächen von Menschen wie wir. Wie oft drehen wir uns um unsere Schwächen? Aber ich denke, Gott hat eher ein Problem mit unserer gefühlten Stärke. Wenn wir so meinen, dass wir das jetzt auch ohne ihn hinbekommen, wir sind ja schon selber groß, dass wir wie Gideon erstmal so richtig durchrechnen, wie groß ist die Truppe, was für Möglichkeiten habe ich, ja, 32.000. Das ist doch schon was. Okay, der Gegner, der kommt auf 135.000. 32.000 zu 135.000, also ungefähr 1 zu 4. Das ist so, wie wenn Manuel Neuer nächsten Woche allein gegen 4 Spieler von Lazio Rom auf dem Platz steht. Aber wer weiß, wenn der einen guten Tag hat, so ein DFB-Pokalmoment, dann kann er das vielleicht packen. Und wie oft denke ich genau so, wenn ich alles gebe, dann kann das klappen. Natürlich bitte ich da auch noch Gott um seinen Segen. Und ich streng mich dann an und Gott, Herr Gott wird für den fehlenden Rest dann sorgen. Aber Gott ist nicht das Sahnehäubchen so für obendrauf. Um das klar zu machen, startet Gott sozusagen eine erlebnispädagogische Maßnahme. Gideon, sagt er. Gideon, du hast ein Zahlenproblem. Der Feind hat 135.000 Mann und du hast nur 32.000. Und Gideon meint, Gott, ich bin so froh, dass du das sagst. Ich hatte schon befürchtet, dass du mich allein mit diesen 32.000 in die Schlacht ziehen lässt. Doch Gott erwidert, nein, Gideon, du verstehst mich nicht. Du denkst anders. Das Zahlenproblem ist anders. Das Heer, das du bei dir hast, ist zu groß. So wie es jetzt ist, kann ich die Midianiter nicht in eure Gewalt geben. Sonst könnten die Israeliten mir gegenüber behaupten, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Gott macht diese Rechnung des Gideons nicht mit. Und darum sagt er, er möchte, dass jeder, der Angst hat, nach Hause geschickt wird. Und das sind nicht wenige, 22.000. Und Gideons Truppe besteht nur noch aus 10.000. 10.000 zu 135.000, 1 zu 13,5. Also Manuel Neuer allein gegen die komplette Elf von Lazio Rom plus 3 Auswechselspieler. Und ich frage mich, wie soll das gehen? Doch der Herr sagt zu Gideon, das reicht nicht. Das Heer ist immer noch zu groß. Und Gott sucht sich die aus, die beim Trinken am Fluss das Wasser so wie ein Hund mit der Zunge schlabbern. Da gibt es viele Deutungsversuche, dass man denkt, ja, wer mit der Zunge schlabbert, der hat beide Hände frei, um die Waffen zu halten, um ein großer Krieger zu sein. Aber ich denke, gerade das Gegenteil ist hier der Fall. Denn wenn ich in der Bibel lese, wenn da von Hunden die Rede ist, wenn jemand mit einem Hund verglichen wird, dann ist es immer, immer abwertend gemeint. Das ist nie wertschätzend. Und ich kann mir so vorstellen, wie der Gideon so sich hinterm Ohr kratzt und seine geschrumpfte Elite-Truppe da anschaut und sich denkt, 300 Schlapperer. 300 Schlapperer. Und das heißt ja auch 1 zu 450. Also Manuel Neuer gegen die kompletten Spielerkader aller 20 Mannschaften der Serie A. Und warum das alles? Damit klar wird, woher der Sieg kommt. Gott macht deutlich, dass der Sieg allein von ihm kommt. Er ist nicht das Sahnehäubchen. Gott ist größer. Er ist der Hauptakteur. Und er will nicht nur so ein Segner sein. So ein Helfer für den Rest, zuständig für das, was wir halt so nicht hinbekommen. Aber wie oft ist das so? Wenn nichts mehr geht, wenn ich mit meinen Kräften so am Ende bin, dann komme ich zu Gott als zum rettenden Strohhalm. Doch Gott ist mit diesem Job als Lückenbüßer nicht einverstanden. Denn dann wäre Gott doch nur dazu da, meine Schwächen, meine Defizite zu kompensieren. Natürlich hilft Gott immer wieder in der Not und Menschen begegnen ihm oft in Krankheit, in Schwachheit. Und Gott spielt auch gern mal den Feuerlöscher. Aber er ist eben auch da, wenn deine Bude nicht brennt. Er will der Herr deines Lebens sein, in allen Facetten. Er will auch der Herr deiner Erfolge sein. Er will auch der Herr deiner Stärken sein, der Herr deiner Beziehungen, deiner Ehe, der Herr deiner Familie, der Herr deines Girokontos, der Herr deiner Steuererklärung. Und da ist die Frage, darf Gott dir da reinreden? Darf er sich da einmischen? Und darf er dich da auch ganz konkret zum Umdenken aufrufen? Oder soll er einfach nur absegnen, was du dir so wünschst? Und wie oft stehen wir in der Gefahr? Wir wollen was. Wir lesen vielleicht in der Bibel, da steht es vielleicht ein bisschen anders, aber dann spüre ich doch ganz persönlich, ja, also Jesus ist da einverstanden. Jesus segnet das ab. Aber Gott nur so als Notfallapotheke zu benutzen, das ist doch ein ziemlich amputiertes Gottesbild. Wenn ich Gott derart reduziere, dann hat das Einfluss auf die Art, wie ich lebe. Wenn ich morgens aufwache und mit solch geschrumpften Erwartungen an Gott durch den Tag gehe, dann hat das Konsequenzen. Dann werde ich mir viele Sorgen machen. Und ich werde spüren, was für ein Druck da ist. Was für ein Druck auf mir lastet, denn ich muss es irgendwie alleine schaffen. Wenn ich mit so einem geschrumpften Gottesbild lebe, dann werde ich auch zum Sklaven dessen, was andere von mir denken. Dann werde ich immer fragen, wie sehen die anderen mich? Weil ich eben nicht klar habe, dass ein großer Gott, dass Gott an meiner Seite steht und dass er mich annimmt. Die Frage ist, bin ich wirklich davon überzeugt, dass da ein Allwissender, ein Allgegenwärtiger, ein unendlich mich liebender und unvorstellbar großer Gott an meiner Seite steht. Und das immer. In der Bibel wird immer wieder betont, dass wir eben nicht an so einen kleinen Stammesgott glauben. Dass Gott eben kein Sahnehäubchen ist, kein Maskottchen, kein Talisman für unsere egoistischen Wünsche. Es wird immer klar gemacht, Gott ist größer. Gideons Problem sind scheinbar die Midianiter. Wie Heuschrecken lagern die in der Wüste und starten so mit ihren Rennkamelen immer so überraschende Angriffe und plündern so die Küstenregion aus. Doch Gideons eigentliches Problem sind nicht die Midianiter, sind nicht die Rennkamele. Gideons Problem ist auch nicht seine Schwäche und dass er sich nichts zutraut. Gideons Problem ist, dass er Gott nicht wirklich was zutraut. Dass er irgendwie mit einem weit entfernten Gott lebt. Mit einem, der auch nicht sehr fürsorglich ist und auch nicht sehr mächtig. Und wenn du mit so einem kleinen Gott lebst und ihm nicht viel zutraust, dann hast du in deinem Leben auch keine großen Träume. Dann lebst du immer nur so im Bereich deiner begrenzten Möglichkeiten. Und die Dinge, die können sich auch nicht wirklich ändern. Wie die Dinge gestern waren, so werden sie auch morgen sein. Deine Gewohnheiten, die werden sich nicht verändern. Deine Versagen, deine Fehler, deine Probleme, die bleiben. Die schwierigen Beziehungen bleiben schwierig, weil die Midianiter, die sind einfach zu groß für dich. So denkst du. Als ich so 5 war, da holte mich mal mein großer Cousin vom Kindergarten ab. Und mit dabei war Kimba. Kimba, sein Schäferhund. Und ich fand das toll, dass die beiden mich abholten. Nur meine Mutter fand das nicht so toll. Denn als die zum Kindergarten kam, um mich abzuholen, meinte ein anderes Kind, der Matthias, der ist mit einem Mann mit Hund weggegangen. Da kam Panik auf. Bei ihr. Aber bei mir war alles wunderbar. Denn da war ja mein großer Cousin. Und noch viel wichtiger, ich hatte ja Kimba. Was sollte mir passieren? Ich hatte Kimba und Kimba, die wird mich doch beschützen. Mit Kimba an der Seite, da fühlte ich mich einfach mega stark. So eine Kimba, die tut einfach gut. Und ich denke, was? Was, wenn Kimba heute 24 Stunden am Tag bei mir wäre? Dann würde ich doch ganz anders so unterwegs sein. Und wehe, es wird mich einer hier angreifen. Kimba, die wird mich verteidigen. Und die gute Nachricht ist, es gibt einen, der ist viel größer wie Kimba, der Schäferhund. Der ist auch stärker als Kimba, der weiße Löwe. In der Offenbarung, da heißt es, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids, hat den Sieg errungen. Jesus ist der Löwe von Juda und er ist 24/7 an deiner Seite. Wenn ich in den Tag starte, dann fällt mir oft so ein, was alles noch zu tun ist. Und das sind Probleme, von denen ich nicht weiß, wie ich sie lösen soll. Und mir kommen so verfahrene Situationen, die andere mir erzählt haben, in den Sinn. Und ich weiß nicht, wie ich da helfen könnte. Und dann ist es manchmal so, als würde Jesus mir zuflüstern. Matthias, du und ich, wir werden da gemeinsam durchgehen. Wir zwei. Vertrau mir. Ich weiß nicht, kennst du den Satz, sag Gott nicht, dass du große Probleme hast, sondern sag dein Problem, dass du einen großen Gott hast. Ich mag diesen Satz. Aber dennoch merke ich immer wieder, wie ich mit meinen Problemen zu Gott gehe. Anstatt mit Gott zu meinen Problemen zu gehen und denen mal zu zeigen, wer der Boss ist. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Dann lass uns bewusst mal was ausprobieren. Lass uns in der Zukunft mal ganz bewusst sagen, wir. Sag statt ich, wir. Nicht ich habe ein Problem, sondern wir haben ein Problem. Wir, also Jesus und du. Wir haben ein Problem. Und überleg mal, Jesus und ein unlösbares Problem? Das ist doch Quatsch. Sag statt, ich komme mit meinem Chef nicht aus, wir kommen mit meinem Chef nicht aus. Und du wirst merken, Jesus, der weiß, wie er mit deinem Chef umgehen kann und sehr gut auskommen kann. Oder sag statt, ich frisiere mal meine Steuererklärung, wir frisieren jetzt mal die Steuererklärung. Und du merkst, das wird Jesus so wohl nicht mitmachen. Statt ich tapp immer wieder in die gleichen Fallen, wir tappen immer wieder in die gleichen Fallen. Und Jesus meint zu dir, hey, ich bin für dich gestorben, damit du da nicht mehr reintappen musst. Und gemeinsam schaffen wir das. Oder statt ich habe Angst vor den Folgen von Corona. Wir haben Angst vor den Folgen von Corona. Und was glaubst du, wie viel Angst Jesus hat vor den Folgen von Corona? Darum sagt Gott nicht, dass du große Probleme hast, sondern sag dein Problem, dass du einen großen Gott hast. Es ist nicht deine Größe, die entscheidet. Es ist auch nicht deine Schwäche, die entscheidend ist. Es ist auch nicht die Größe deines Gegners, sondern die Größe Gottes, die ist entscheidend. Und ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, was Gott aus dir, aus deinem Leben machen kann, wenn du dich ihm ganz bewusst anvertraust? Das heißt nicht, dass dann alle Probleme so aus der Luft sind. Das heißt auch nicht, dass du Gott immer verstehst. Gideon versteht Gott nicht. Er weiß nicht, was Gott genau vorhat. Und Gott macht das eben ja auch klar. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Du wirst nie ganz verstehen, was Gott vorhat. Du siehst auch nicht, was Gott sieht. Aber die Frage ist, kannst du ihm sagen, Gott, ich kann nicht alles begreifen, doch du wirst das schon gut machen. Kannst du ihm sagen, ich will dir vertrauen. Ich will nicht nur auf meine Möglichkeiten schauen, sondern auf dich. Auf dich, meinen Gott, auf das, was du mir zusagst. Ich will nicht meine Probleme vergrößern, sondern ich möchte dich, Gott, groß machen. Gideon vertraut 32.000, 10.000, 300. Und du so? Wo rechnest du nur mit deiner Stärke? So nach dem Motto, das kann ich, das schaffe ich, das mache ich. Und wir als Gemeinde, gehen wir nur die Dinge an, bei denen wir relativ sicher sind, wird schon klappen. Das haben wir ja auch gut durchgerechnet. Gideon geht Vertrauensschritte. Und ja, seine Knie, die zittern immer noch. Und er kann nicht einschlafen. Und ich kann das gut verstehen. Bei mir, da reicht schon eine Mail, um mir den Schlaf zu rauben. Doch Gott geht auf Gideon ein. Er weiß, was Gideon braucht. Und darum gibt es ein ganz besonderes Ermutigungszeichen für Gideon. Gott gibt Gideon ein Zeichen und dieses Mal eben nicht ein Zeichen, das Gideon sich ausgedacht hat, so wie mit dem Wollvlies, sondern dieses Zeichen kommt von Gott. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon, steh auf, geh hinunter ins Lager der Midianiter, denn ich gebe es in deine Gewalt. Wenn du aber Angst hast, allein zu gehen, dann geh mit deinem Knecht Pura ins Lager hinunter. Dort wirst du hören, was sie reden. Das wird dir Mut machen, das Lager anzugreifen. Und der Gideon, der schleicht sich so ans Lager, er belauscht die Midianiter und merkt, denen zittern die Knie noch viel, viel mehr. Dieses riesige Heer hat tatsächlich Angst, außen fix, innen nix. Und das habe ich auch schon erlebt. Ich werde mit etwas konfrontiert und das ist so unüberwindbar groß. Das erscheint mir so riesig. Und wenn ich der Sache dann mal so auf den Leib rücke, dann fällt es wie so ein Kartenhaus zusammen. So was in meinem Kopf vorging, das sah viel dramatischer aus als die Realität. Da war irgendwie viel Lärm um nichts und alles ziemlich übertrieben. Und das ist genau die Strategie des Feindes. Im ersten Petrusbrief heißt es, euer Feind, der Teufel, der streift wie ein brüllender Löwe umher. Der tut wie ein Löwe, aber er ist es nicht. Jesus ist der Löwe von Juda. Der Feind, der tut nur groß, der bläht sich auf. Aber Gott ist groß. Gideons Knie, die zittern danach nicht mehr, sondern er sinkt in die Knie und betet Gott an, weil er erkennt, so groß ist Gott. Da kann er nur in die Knie gehen. Und für mich persönlich ist es wirklich eine wichtige biblische Gebetshaltung, in die Knie zu gehen. Gott anzubeten, weil mir klar wird, wie groß er ist. Weil wenn ich mir die Größe Gottes so ausmal, so auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, ich weiß nicht. Gideon, der geht in die Knie und betet Gott an, weil er erkennt, wie groß der Herr ist. Und danach geht er ins Lager zurück und ruft den Israeliten zu, auf in den Kampf, der Herr hat das Heer der Midianiter in eure Gewalt gegeben. Und die 300, die ziehen los, ganz ohne Waffen, nur mit Widderhörnern und Fackeln in den Händen. Und sie bleiben so am Lagerrand stehen und sie rufen und sie tröten. Und das ist alles. Und da liefen alle im Lager durcheinander, schrien laut und ergriffen die Flucht. Als nämlich die 300 Mann die Widderhörner bliesen, sorgte der Herr selbst für den Sieg. Er richtete das Schwert des einen gegen den anderen, so war es im ganzen Lager. Dann floh das Heer bis nach Bethschita, Zereda, bis in die Gegend von Abel-Mehola und Tabat. Und ich denke, was für ein Gott. Gott schenkt Gideon den Sieg. Weil für Gott war es noch nie ein Problem, den Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Der Feind, der wollte Jesus loswerden. Der Feind wollte Jesus töten. Aber daraus wurde der größte Sieg der Weltgeschichte. Das Grab, das ist leer. Der Löwe von Juda hat den Sieg errungen. Und wie Gideon weißt du auch schon, wie die alles entscheidende Schlacht deines Lebens ausgehen wird. Der Gideon, der bekommt ein Zeichen von Gott und du bekommst es auch. Gott schenkt dir auch ein Ermutigungszeichen, ein Zeichen, das dir deine Angst nehmen will, das dir Mut machen soll. Kein Zeichen, das du forderst, kein Zeichen, das du dir ausdenkst. Gottes Zeichen für dich ist das Kreuz. Und auch wenn wir so sehr an dieses Kreuz gewöhnt sind, das Zeichen kann sich beim besten Willen kein Mensch ausdenken. Das Kreuz, von dem wir sagen, das ist doch ein Schandpfahl, das ist ein Zeichen der Niederlage, ein Zeichen des Todes. Das ist das Siegeszeichen. Das ist unser Hoffnungszeichen, dass wir sagen, im Kreuz ist Leben. Denk um. Gott ist anders. Und er ruft dir in Jesus zu, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Feind ist besiegt. Auch wenn er sich heute gerade wieder vielleicht aufbläht in deinem Leben. Aber er ist besiegt. Gott sorgt für dich. Und Jesus macht für dich ein Leben mit diesem großen Gott möglich. Dieser Gott ist größer als deine Probleme. Er ist größer als deine Misserfolge. Er ist größer als deine Schuld, als deine Sünde. Er schenkt dir den Sieg. Er schenkt dir Vergebung. Er schenkt dir ein neues Leben. Wenn du denkst, dass du es allein schaffen musst, dann denk bitte um und sag, Jesus, wir schaffen das. Wenn du denkst, dass du deine Probleme allein bewältigen musst, denk um. Gott ist größer, als du so denkst. Und er weiß um die Midianiter in deinem Leben. Er weiß um deine Sorgen. Er weiß, was dir zu schaffen macht. Er weiß, wo du stagnierst. Und er weiß auch um die Fallen, in die du immer wieder reintappst. Die Frage ist, darf er für dich kämpfen? Oder darf er nur so ein bisschen mithelfen bei dir? So als Sahnehäubchen. Ich bitte dich, lass ihn für dich kämpfen. Er ist der Löwe von Juda. Und wenn du ihn lässt, wenn du ihm die Tür deines Herzens öffnest, dann wird er da in dein Leben kommen. Er wird deine Stärke sein. Er wird mit dir durch deine Kämpfe gehen. Er wird dir den Sieg schenken. Sieh auf das Kreuz, auf dieses Ermutigungszeichen Gottes und erkenn, dein Gott ist größer. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.